What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Wir sind hier bei der Berlinale 75, der Jubiläumsausgabe, könnte man sagen. Und wir, das ist endlich mal wieder das Trio Infernale, wie ich es gern bezeichnen würde. Zum einen befindet sich neben mir Jakob.
Hallo.
Und Lida ist auch wieder bei uns.
Hallo.
Ja, und ich bin Patrick. Ja, wir sind so beim zweiten großen Festival-Highlight, würde ich sagen, dieses Jahr. Wir hatten schon, also Lida und ich hatten den Sundance Talk. Und jetzt geht's rein in die Berlinale, in das größte deutsche Filmfestival. Und da gibt's ja dieses Jahr allerhand Neues, also wie es vielleicht so einem Jubiläum auch gut zusteht. Wir haben eine neue Festivalleitung, wir haben eine neue Sektion, wir haben hier so ein neues Hub direkt neben dem Berlinale-Palast, wir haben ein neues Kino und so weiter und so fort. Darüber können wir gleich noch sprechen. Aber sagt mir doch mal, wie geht es euch gerade so? Wir sind hier, ja, will man es den ersten Tag nennen, will man es den zweiten Tag nennen? Irgendwie so ein bisschen beides. Gestern war jedenfalls die Eröffnung durch Tom Tykwer's Das Licht. Und jetzt geht es so hier so richtig in die Vollen, könnte man sagen. Wie ist denn so euer Gemütszustand?
Ja, sehr erschöpft. Ich bin jetzt schon vollkommen müde, musste auch arg mit mir kämpfen, um während der zwei Wettbewerbsfilme, die heute liefen und schon um 8.30 Uhr mit dem ersten Film, also der erste Film begann etwas verspätet, aber er war um 8.30 Uhr eben angesetzt. Und dann müssen wir natürlich auch entsprechend vorher da sein. Also das hat mich schon arg gequält, besonders weil ich gestern Abend überhaupt erst um 12 zu Hause war von meinem späten Berlinale-Film. Also da bleibt, selbst wenn man sich sofort ins Bett packen würde, ohne zu schreiben, nicht mehr viel Schlafzeit.
Mhm. Man ist ja als Kritiker andauernd Opfer der Logistik des Festivals. Jeder weiß, dass ein chinesisches Epos um die Kindheit in den 90ern um 8.30 Uhr dahin zu programmieren, keine gute Idee ist, aber es muss halt gemacht werden, weil dieser Palast muss dann irgendwann frei werden. Demnach kann man sich, die geneigten ZuhörerInnen sind es jetzt schon wahrscheinlich gewöhnt, dass wir hier oft darüber reden werden, wie müde und erschöpft wir sind. Und das ist auch leider so, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wir sind natürlich noch voller Energien. Dieser Jahrgang ist definitiv einer, fühlt sich wie ein neues Kapitel oder zumindest wie eine 360-Grad-Drehung an. Das heißt, wir laufen eigentlich, wir haben uns einmal im Kreis gedreht und sind jetzt wieder genau auf derselben Stelle. Das letzte Mal, als ich bei der Berlinale akkreditiert war, gab es auch eine neue Sektion, da gab es auch einen neuen Festivalleiter. Und jetzt in 5 Jahren hat sich das alles mal wieder geändert. Also mal schauen, was die nächsten Wochen bringen.
Ja, und zum ersten Mal seit längerer Zeit, zumindest so, dass ich mich erinnern könnte, findet die Berlinale auch in Schnee statt.
Und genau.
Das macht diesen hässlichen Potsdamer Platz schon ein bisschen gemütlicher, würde ich schon sagen. Und diese Versuche, das alles so ein bisschen belebter hier aussehen zu lassen mit so einem Hub und so weiter, habt ihr schon die Gelegenheit gehabt, das euch ein bisschen genauer anzusehen?
Ich weiß noch nicht mal, wo das Hub ist.
Das ist hier oben.
Direkt hier. Direkt daneben, so ein großer Glaskasten.
Ich habe nicht realisiert, dass das Hub ist. Also daran sieht man wahrscheinlich, wie sehr oder wie wenig mich das interessiert.
Ja. Direkt neben dem Berlinale-Palast. Die Zuhörer wissen nicht, wo wir uns jetzt gerade geografisch befinden.
Ja, in gewisser Weise könnte man denken, okay, ändern sich die Dinge wirklich? Oder wie Jakob gerade auch meinte, dreht man sich im Kreis? Also dieser andere Glaskasten, der immer vorne am Platz steht, der früher L'Oreal, glaube ich, war es jetzt Armani, aber im Großen und Ganzen bleibt doch alles hier sehr beim Alten. Das hat vermutlich auch Trisha Tuttle, die neue Leiterin in Personalunion, die hat es sicherlich versucht, auch so ein bisschen zu verändern und ein bisschen neues, frisches Blut reinzubekommen hier. Deshalb haben wir jetzt diese Perspektive-Sektion, die Encounters ablöst.
Ich wollte schon sagen, die Encounters war.
Genau. Und da geht es jetzt hauptsächlich sogar nur um DebütantInnen. Haltet ihr das für eine gute Idee?
Das ist eine große Frage. Also, ich sag immer, auf Festivals sieht man ganz oft gute Ideen, aber nicht ganz so viele gute Filme. Und ich glaube, genau das wird sich dadurch jetzt noch mehr, wie sagt man, vervielfachen. Also ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viele Filme gesehen, die einfach aus der Perspektive, die glaube ich, ihre gesamte Laufzeit über eine Idee verfolgen. Und das kann manchmal spannend und manchmal auch anstrengend sein.
Ja, und ich war mir jetzt auch gar nicht sicher, dass das nur Debüts sind, weil mir fast so ist, aber vielleicht habe ich da jetzt aus Versehen im Gedanken auch irgendwas aus dem Special mit in die Perspektive geschoben, dass ich da auch Filme gesehen hätte, die keine Debütfilme sind. Oder es ist vielleicht auch etwas enger gefasst, so vielleicht Spielfilm, also oder Genre-Debüt, dass jemand, der vorher nur Spielfilme gemacht hat, dann mit einem Doku da debütieren darf und umgekehrt.
Ja, genau.
Oder solche Sachen.
Es gab auch, es gibt Fälle von Leuten, also die schon eine Doku vorher gemacht haben und jetzt mit ihrem Langfilm fiktionalen Debüt. Und es gibt auch mit dem Regisseur von Black News zum Beispiel, der halt vorher ein sehr etablierter Name in Musikvideos war.
Ah, ja, so das einmal, das ist wahrscheinlich, dass einem einige Namen doch wesentlich bekannter vorkommen, als man es von jetzt ganz Neulingen erwarten würde. Aber auch ich bin eher enttäuscht von dem, was ich bisher in Perspektive gesehen habe, weil es definitiv nichts wirklich Herausragendes gab. Vielleicht habe ich einfach Pech und diesen besonderen Film noch nicht gesehen, aber selbst wenn jetzt alle anderen Perspektive-Filme gut wären, wäre das eher eine mittelmäßige Ausbeute.
Naja, wir sind ja auch erst am Anfang, von daher.
Aber ich entnehme denen, dass du schon wieder fleißig geschaut hast, Lieder.
Genau, ich hatte auch
einige
einige Screener, also insofern habe ich schon ein bisschen vorausgeschaut als das, was hier bisher Premiere hatte. Jetzt nicht ganz weit, weil ich ja, wie ihr wisst, in Sundance war und darum den Großteil der Pressevorführungen verpasst habe, aber ein paar, und da war noch nichts wirklich Tolles dabei.
Ja, der Gedanke ist mir auf jeden Fall gekommen, dass Berlinale schon wesentlich besser ist, wenn man vorher in Berlin ist und auch diese ganzen Pressevorführungen so ein bisschen mitnehmen kann, weil ich merke jetzt wieder, dass ich einfach überfordert bin und oft nicht weiß, in welchen ich jetzt reingehen soll, weil eben, wir sind ja immer noch bei, ich glaube, 240 Filmen ungefähr dieses Jahr, also da kommt schon wieder eine ganze Menge zusammen, und wenn man nicht die Chance hat, die sich vorher zumindest ein paar von denen anzusehen, dann kommt man hier natürlich in die Bredouille und dann weiß man nicht genau, wo man jetzt hingeht. Geht man in den Forumfilm rein? Geht man in den Perspektivefilm rein?
Die Leiden eines Kritikers oder einer Kritikerin.
Ja, aber vielleicht lass uns doch mal gleich bei Perspektive noch bleiben. Wir können vielleicht noch ein paar allgemeine Worte später zum Festival verlieren, aber Perspektive, wir hatten da schon den Eröffnungsfilm, über den wir sprechen könnten. Das ist der erste Film von Urska Djukic. Ich spreche den wahrscheinlich falsch aus. Und der heißt Little Trouble Girls. Ich muss sagen, ich war von dem ganz positiv angetan. Will denn jemand von euch so vorstellen oder soll ich mich dran machen? Was?
Ich kann ihn kurz vorstellen. Der Film beginnt in einem katholischen Mädcheninternat, in dem auch die Hauptfigur, sie ist etwa 16, singt mit anderen Mädchen eben auf einer reinen Mädchenschule. Auch
in Slowenien.
In Slowenien, genau. Sie wächst auch sehr konservativ auf, wie wir in kleinen Einblenden sehen, aber ganz anders ihre neue Klassenkameradin, die sehr lebhaft, sehr flirtend und aufgeweckt ist. Und dann kommen die beiden sich auf einem dreitägigen Ausflug zur Chorprobe auch näher, nicht nur als Freundinnen, sondern auch physisch. Und es ist immer so in der Schwebe zwischen romantischer Annäherung und einfach nur Mädchenfreundschaft. Aber da sind eben auch Bauarbeiter, also kernige Männer präsent, und auch die wecken Gefühle bei der Hauptfigur, sodass sie da sehr im emotionalen Chaos ist, denn sie ist ja eben noch mit diesem ganzen katholischen Hintergrund aufgewachsen, also alles als Sünde konnotiert.
Ja, kernige Männer, also das notiere ich mir gleich für das Festival, und ich hoffe, wir bekommen von diesen kernigen Männern noch in anderen Filmen was zu sehen. Jakob, haben dich die kernigen Männer abgeholt?
Ja, mich hat sehr viel an dem Film abgeholt, würde ich sagen. Also ich finde das, was ich erstmal an diesem Film sehr geschätzt habe, ist, dass wir es hier, trotz des streng katholischen Settings, es hier mit keiner direkten Glaubenskrise als Hauptkonflikt zu tun haben. Also es geht hier nicht um jemanden, der permanent Sühne leisten muss. Auch das spielt eine Rolle. Also wir bekommen die Frucht, beziehungsweise die Traube ist es hier, bekommen wir als Abbittesymbol sehr, sehr gut vorgeführt. Ich fand, es war sehr gut, dass es ein Film ist, der sehr schön in solchen jungen Dynamiken, also zwischen jungen Mädchen, sehr gut herausarbeitet, wie Sexualität zu so einer Form von Performance schon fast zu mutieren scheint. Im Sinne von, Sexualität ist etwas, das man, wenn man es in jungen Jahren kennenlernt, oft etwas ist, dem man sich quasi aufgeben muss, dem man sich hingeben muss. Aber man muss es so nach außen präsentieren, so als ob man es bezwungen hätte, als hätte man dem irgendwie es irgendwie in den Griff bekommen hätte, aber selbst kann man das ja gar nicht. Und deswegen, ich finde, das hat der Film sehr gut geschafft rauszubringen.
Ja, und ich war gleich mit der ersten Szene total eingenommen von dem Film. Also da merkt man sofort, da steckt ganz viel Talent hinter der Kamera. Also wir sind da in der ersten Szene in so einer Chorprobe schon direkt drin. Und diese Chorprobe, die bleibt eigentlich auch ein fester Bestandteil dieses Films. Und die geht relativ lang, ne? Also ist schon ausgedehnt. Und wir sehen zu Beginn besonders immer so kleine Fragmente dieses Raumes. Und wir sehen eben dieses Mädchen, Lucia, wie sie eben in diese Gruppe kommt und wie die anderen auf sie reagieren. Und ich fand schon, dass der Film das alles wunderbar einfängt und richtig guten Blick für diese kleinen Details hat. Und das behält sich der Film eigentlich auch bei. Ich muss aber auch sagen, vielleicht hat der Film in dieser ersten Szene schon seinen Höhepunkt ein bisschen erreicht, würde ich sagen. Und wie der Film sich dann weiterentwickelt, ist, was die Geschichte und so angeht, wie das erzählt ist, ist nicht furchtbar originell, würde ich sagen. Aber die Inszenierung bleibt eigentlich durchweg stark. Und es gibt immer mal wieder, ja, bestimmte Kameraschwenks, die ich so nicht erwarte, oder es gibt bestimmte Perspektiven. Es gibt da so eine Mutterfigur und die spielt eigentlich nur im ersten Drittel eine Rolle, aber das ist auch schon selten, sehe ich sowas so effektiv eingeführt, so eine Figur, die eigentlich keine größere Bewandtnis für das Große und Ganze hat, aber man versteht sofort, wie diese Dynamik ist zwischen dieser, zwischen diesem jugendlichen Mädchen und ihrer. Ist es Tante oder Mutter?
Ich dachte, es ist die Mutter.
Ah, okay, ja. Auf jeden Fall, ja, ganz toll, wie sie dann Eis essen, nebeneinander sitzen. Und dann sehen wir im Film, ach ja, und was der Film oft macht, die Figuren sehen etwas, aber wir sehen das nicht. Also es gibt so eine Art Virtualität in der Poetik, dass wir eben nicht die Perspektive einnehmen können, die die Figuren haben. Und dann sehen wir in dieser einen Szene zum Beispiel, wie die Mutter oder Tante, was auch immer, und ihre Tochter Fernsehen oder einen Film schauen. Und dann, ja, spielt sich da eine Sexszene ab und man sieht, wie die Mutter ganz unangenehm berührt davon ist. Also, ja, ich fand den Film, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich weiß nicht, inwieweit man sagen kann, dass der heraussticht aus der Perspektive, weil ich dafür noch zu wenig gesehen habe. Aber den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ja, ich war nicht so begeistert, insbesondere weil mich das sehr gestört hat, dass hier einmal keine wirkliche Religionskritik stattfindet, aber das ist für mich schon eine Vernachlässigung, weil ich denke, dass gerade in unserer heutigen neokonservativen Zeit und für eine, es gab ja zumindest mit der Freundin von Lucia eine Figur, die explizit queer konnotiert war, und dass es da keinen Konflikt mit Religion gibt und Religion ja gerade auch Katholizismus, und wir sind ja hier in einer erzreligiösen Umfeld und wir sind in Osteuropa, wo ganz massive staatliche Maßnahmen gegen queere Menschen ergriffen werden, und dass es da keinen Konflikt gibt, das ist für mich schön Färberei. Denn das kann man einfach nicht so tun, als ob das nicht passiere. Man kann sich ja nicht wegbeamen aus der Realität. Und dann haben wir hier auch das Problem, dass es so scheint, dass Lucias natürliche Impulse heterosexuell wären, aber die Queerness erscheint als Verführung ihrer Freundin. Und das ist ein ganz uraltes Narrativ, dass man nicht wirklich angeboren queer ist, sondern man wird da irgendwie reingedrängt von, ja, weiterentwickelteren oder älteren Menschen, die einen irgendwie dazu verführt haben, und dass es eigentlich sowas Übergestülptes ist. Und dann hatte ich den Eindruck, dass hier die Heterosexualität doch wesentlich stärker als das positiv Natürliche konnotiert wird. Wir sehen doch immer so Bilder dazu wie Blüten und Bienen, also diese klassischen Symbole von Fruchtbarkeit, während das andere immer als irgendwie dekadent erscheint, als in Verbindung mit solchen Sachen wie Schminke, wie die Performance, die du zum Beispiel erlebt hast. Also als ob das eine natürliche, unschuldige Sexualität wäre und das andere wäre irgendwie weltlich, verdorben, unecht, jedenfalls nicht natürlich.
Also finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so anschließen kann. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie Flaschendrehen machen und dann wählt unsere Protagonistin eben Pflicht und dann küsst sie die heilige Maria, ne? Also
genau, aber sie sollte, die Pflicht war eigentlich, das schönste Mädchen zu küssen, und sie umgeht das eben, also diese Aufforderung quasi ihrer dekadenten Klassenkameradin, jetzt irgendwie sich queer zu outen oder zumindest eine sexuelle Handlung auszuführen, indem sie sich zur Religion bekennt.
Ja, also Also ich glaube, dazu habe ich jetzt weniger zu sagen, aber zum ersten Punkt, ich fand es eigentlich ganz gut, dass der Film jetzt in der Hinsicht seine Figuren nicht abstempelt, in der Hinsicht, dass die Figuren sind queer, die Figur ist nicht queer oder so. Also ich fand, der Film lässt das ja ganz gut in der Schwebe, und ich fand auch, dass gerade diese stark heterosexuellen Motive, ich fand, das wirkte eher wie so eine Verballhornung von solchen Motiven, dass die da auftauchen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also für mich war das auch eher von so einer Offenheit. Also für mich war das gar nicht klar, ob, ja, also wie da genau ihre Sexualität gelagert ist. Ich habe das gar nicht so gesehen, dass der Film da so eine klare Antwort drauf hat. Und also ich wüsste jetzt gar nicht, wie die Alternative wäre. Also wie könnte man denn diese Freundin sozusagen nicht als die böse Verführung dem gegenüberstellen, was, ich weiß nicht, christliche Enthaltsamkeit oder also das ist mir nicht ganz klar.
Na, das hätte halt ein ganz anderer Film sein müssen. Also der Film war dann dafür einfach schon in meinen Augen falsch angesetzt, weil schon die ganze Konstellation eigentlich darauf hinaus lief. Also auch die Handlung selbst war für mich zu stagnativ. Da ging es nicht wirklich voran. Es fand keine so richtige Entwicklung statt. Es war mehr das Etablieren einer Situation als im eigentlichen Sinne das Erzählen einer Geschichte. Und als denn die Situation einmal etabliert war, dann passierte nicht mehr wirklich viel. Also
ganz
das
kurz
noch,
ich finde gerade, dass dieser Konflikt Queerness versus Religion, ich finde, man wählt ja dieses katholische Setting nicht einfach so durch Zufall. Also ich glaube, das ist ja so das Thema, das so im Hintergrund halt mitschwingt, ohne dass der Film es so krass benennen muss.
Also mir schien auch so, dass der Film, also der hat auf jeden Fall eine Brutalität, ne? Also es wird dann auch ganz klar festgehalten, dass sich so eine Liebelei und so, dass ich die gar nicht erst ergeben darf. Und dann, wenn sich sowas andeutet zwischen den beiden, dass das dem Lehrer zu Ohren kommt, dann reagiert er auch ganz entschieden darauf, und danach ist er nicht mehr die gleiche Person und behandelt sie wesentlich anders im Chor und stellt sie vor allen Leuten bloß und so weiter. Also mir schien schon, dass da eine ganz strukturelle Gewalt auch zu sehen ist in dem Film. Ich weiß nicht.
Ja, also das ist halt so, wie so oft werden wir uns nicht ganz hundertprozentig einig. Ich kann auch eure Darstellung durchaus sehen, aber für mich war das halt einfach nicht so, ne? Sowieso mal ist, also ich will diese Argumentation auch nicht abtun, und der Film hat doch eine gewisse Offenheit, dass man Sachen sicher als unterschiedlich auslegen kann. Aber mit Blick auf die politische Lage fällt es mir schwer, das anders zu sehen.
Ja, nur noch dazu, also politische Lage, also durch das Setting allein ist man ja schon so ein bisschen der Weltlichkeit enthoben, aber du würdest sagen, sowas darf es nicht geben oder sollte
es
nicht geben?
Ja, also ich denke, weil definitiv zum Beispiel in fast allen osteuropäischen Ländern Religion generell als positiv wahrgenommen wird. Mhm. Und wenn wir vielleicht das sehen und sagen, okay, wir finden aber Religion von Anfang an hat so ein bisschen negativen Beigeschmack, da war ja auch alles lichte Farben, die Mädchen gehen gern zur Schule, alles sieht schön aus, die Nonnen sind freundlich. Ja, der eine Lehrer wird dann mal ein bisschen kritisch, aber auch dieser Lehrer ist vorher als eigentlich nette Figur etabliert, auch wenn er von den Mädchen immer so ein bisschen veralbert wird. Insofern hat nichts davon irgendwie was Repressives. Auch das Setting ist immer ganz offen, ganz hell. Wir haben nicht das Gefühl, oh, ist das eine erstickende, konservative Mädchenschule, sondern eigentlich, auch da geht es ihnen ja eigentlich ganz gut und
aber
die sind gläubig.
Aber ganz kurz, aber gerade das ist doch der Krux, wenn man sowas erst als schön und offen darstellt, dass quasi die Repression sich dann im Subtext immer mehr durchsickert. Das ist doch das viel, 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 viel totalitärere Form von Repression.
Das ist das Ding. Ich finde, du hast absolut recht damit, und das bringt es eigentlich auf den Punkt, aber ich habe das Gefühl, dass der Film eben gerade dieses Narrativ ins Positive verkehrt und so tut, als ob man eben denn das, was eigentlich Repression absolut wäre im echten Leben, als angemessene Korrektur wahrzunehmen. Denn Erziehung und Schule, das ist ja natürlich nicht immer, also nicht immer alles macht nur Spaß, und manchmal wird einem auch gesagt, das darfst du nicht, obwohl man es eigentlich machen will, oder man soll lernen, obwohl man keinen Bock drauf hat. Also dass eben das quasi als positive pädagogische Maßnahme dargestellt wird und man eben nicht da, wo Repression eigentlich stattfindet, die Repression als Erziehung wahrnehmen soll.
Gut, ich hätte tatsächlich da weitergehend jetzt meine Gedanken zu dem Film, den wir heute gesehen haben, Hot Milk, hätte ich jetzt dazu was zu sagen, aber über den dürfen wir noch nicht reden.
Wir dürfen nicht über Hot Milk reden. Ja.
Aber vielleicht später dazu mehr.
Ja, kleiner Ausblick dahin schon mal. Eine kleine Sache, die ich noch zum Film sagen wollte, und dann könnten wir weitergehen, ist, dass die Art und Weise, wie der Film zeigt, wie unsere Protagonistin verführt wird, natürlich auch irgendwie den Blick des Zuschauers oder der Zuschauerin die ganze Zeit spiegelt und uns damit zwingt oder uns dazu zwingt, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir eben auch auf diese Art von jugendlichem Flirt und so weiter reagieren, ob wir darauf anspringen. Also diese Parallelität fand ich da auch ganz gut eingefangen, weil der Film es schon richtig gut schafft, diese andere junge Frauenfigur einzufangen mit ihren sehr weit vorstehenden Zähnen und so weiter. Mich hat das ein bisschen daran erinnert an Adele Exarchopoulos, also die hat so eine ähnliche
Sinnlichkeit. Genau, sie sieht ja auch wirklich ähnlich, muss man sagen.
Ja. Naja, das war also Little Trouble Girls von Uska Djukic, von Jakob und mir eher eine Empfehlung und von Lida eher
mehr nicht so durchwachsen.
Mhm. Und ja, ich glaube, dann können wir auch schon zum großen Eröffnungsfilm kommen. Tom Tykwer's Das Licht. Tom Tykwer hat seit 2016 keinen Film mehr gemacht.
Genau.
Der letzte war A Hologram for the King, glaube ich. Ich muss gestehen, das war mein erster Tom Tykwer. Ich weiß, dieser Lauf, Lola Lauf, ist das?
Lola rennt.
Lola rennt, okay.
Lauf.
Das ist der englische Titel.
Genau, die habe ich durcheinander gebracht. Naja, also ich bin mit seinem Kosmos gar nicht vertraut. Ich weiß aber, dass Kosmos da ein gutes Stichwort ist, weil sich bei ihm immer oft so Dinge miteinander verbinden.
Ja gut, was heißt Kosmos? Hat Tom Tykwer überhaupt eine Form von Kosmos? Also klar, Lola Rent war ein großer Kultfilm der 90er, den ich persönlich immer unfassbar überschätzt und nervig fand. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen alleinstehend.
Nope, es gibt definitiv noch einen zweiten Menschen, der so denkt.
Auf jeden Fall, Tom Tykwer hat danach nicht mehr wirklich viel geleistet. Also mit Heaven und The International hat er die Berlinale ebenfalls eröffnet. Das ist jetzt sein dritter Eröffnungsfilm. Er war auch oft, also 2018 war er der Jurypräsident und man kennt ihn, glaube ich, international halt sehr durch Cloud Atlas, den er ja zusammen mit den Wachowskis Regie geführt hat und halt auch mit denselben Leuten auch die Serie Sense8 gemacht hat.
Genau, und das meinte ich mit Kosmos, ne? Dass es irgendwie sowas Größeres gibt, das alle Leute miteinander verbindet und so weiter.
Ja, genau. Das ist auch ein guter Einstieg eigentlich für den Film, wenn ich darauf. Also gut, ja, man hat das Gefühl, Tom Tykwer ist immer noch so ein bisschen auf dem Wolkenatlas verloren, denn sein Film beginnt mit einer Montage, die sehr aus diesem Wachowski-Kollaboration entnommen sein könnte. Wir sehen in Berlin verschiedene Leute, Lars Eidinger hampelt in seinem Büro rum, eine Putzfrau geht zur Arbeit, eine Teenagerin feiert in ausgelassen und schluckt Acid, ein weiterer Teenager sitzt in seinem hoch ausgetüftelten VR-Zimmer und daddelt vor sich hin in einer sehr, sehr aufwendigen VR-Animation. Und später wird uns immer mehr klar, diese Menschen sind alle Teil einer Familie. Nur nicht die Haushälterin, die arbeitet und putzt dann nur und stirbt dann auch erstmal standesgemäß. Und in einer daraufhin muss, das löst dann quasi, ganz kurz, wir befinden uns im Haushalt der Familie Engels. Vater Lars Eidinger ist, was war's, Werbefachmann, auf jeden Fall jemand, der sich Werbeslogans die ganze Zeit ausdenkt. Die Mutter ist relativ, ist eine Mischung aus überfordert und unterfordert, hat man das Gefühl. Sie kann weder zu ihrem Ehemann noch zu ihren Kindern eine weitere Form von Connection aufbauen. Dann die junge Tochter, Jon heißt sie, glaube ich. Sie ist eine Klimaaktivistin und Frieda heißt die Tochter und sie ist Klimaaktivistin, trifft sich ganz oft mit Freunden zu Demonstrationen und der Sohn Jon, ja, der ist verträumt in seiner Online-Welt, aber ändert der Tod der Haushälterin etwas? Nein, aber das Auftauchen der neuen Haushälterin, Farah, eine syrische gelehrte Ärztin, die aber in Deutschland keine Arbeitserlaubnis hat und sich daher mit solchen, ja, eher ihr untergelegenen Jobs zufrieden geben muss, trifft ein und sie verändert direkt etwas in dieser Familie. Irgendetwas aus diesen Menschen, die ganze Zeit nur nebeneinander statt miteinander leben, sie wachsen mehr zusammen und das kann sie mit Hilfe von einem, ganz kurz, das komme ich später, sie kann das mit Hilfe von etwas, was sie mitgebracht hat, einem besonderen Licht, dass wenn man dort hineinschaut in diese Epilepsie auslösenden Stroboskop-Effekte, eine Art Sinneswandel bewirken kann, DMT im Körper ausschüttet. Soweit so klar.
man könnte also sagen, den Tod als Chance begreifen.
Ja, also, das ist so ein bisschen also, die Idee dieses also Films. Also ganz kurz, ich habe ein, um bevor wir dazu kommen, wie wir diesen Film alle fanden, Spoiler Alert, wir sind uns einig, glaube ich. Tom Tykwer hat in dem Spiegel-Interview gesagt, eines Tages kam seine Haushälterin nicht zur Arbeit, nicht zu ihm nach Hause und er hat sich gefragt, oh nein, was ist, wenn etwas mit ihr passiert ist? Kannten meine Kinder sie überhaupt? Sie hat so viele Jahre bei uns gearbeitet und die können nicht mal ihren Namen. Und genau darüber redet die Tochter dann auch. Und die Tochter ist es ja auch, die quasi den Job des Vaters Lars Eidinger macht. Die Tochter sagt in einem wutentbrannten Abendessen, wir sind das Problem, verstehst du? Und das wird dann auch mehr oder weniger direkt zu einem Slogan. Wir müssen uns darüber hinaus darüber klar machen, was wir dieser Haushälterin bedeuten, nicht wahr? In einer Szene sagt die Mutter übrigens, ach, wir können uns keine Rente leisten, hier ist nichts versichert, aber ihr könnt euch eine Haushälterin leisten.
Ja, abgesehen davon, dass die Rentenzahlung ja bei so einer Familie mit dem Einkommen automatisch vom Gehalt abgehen würde. Ja. Also es gibt bestimmte Abgaben, die man sich gar nicht, so ähnlich wie die Steuer, eigentlich gar nicht aussuchen darf. Insofern müssten die schon fast automatisch für ihre Rente sparen. Also das kann mir niemand erzählen, dass die kein Geld für Rente haben. Schon allein die Wohnung wäre eine Rentenversicherung.
Ich glaube, dass, wie gesagt, er scheint immer noch auf dem Wolkenatlas verloren. Ist das für das amerikanische Publikum irgendwie, dass die das so reinbauen, dass die da irgendwie so einen größeren Anknüpfpunkt haben?
Naja, also die sind ja schon alle Selbstständige und als Selbstständige ist es ja ein bisschen schwieriger mit der Versicherung und mit der Altersvorsorge und so weiter. Aber klar, die Wohnung allein suggeriert schon, dass da, aber ne, wir sind ja auch in Berlin und Berlin ist die Stadt der großen Trennung zwischen alten und neuen Mietverträgen, also vielleicht können sie ja davon profitieren, wer weiß. Aber Lida, bevor du deine Eindrücke zum Film mit uns schilderst, könntest du uns sagen, ob du eine Verbindung mit Tom Tykwer hast? Also gibt es irgendwelche Dinge, die dich bei ihm fasziniert haben in der Vergangenheit?
Nein, also ich kenne eben auch seine anderen Filme, natürlich Cloud Atlas, Heaven und Lola Rent. Das war, glaube ich, sogar der erste, den ich gesehen habe, einfach weil damals in den 90ern kein Weg dran vorbeiführte. Also habe ich die mit Freunden im Kino geguckt, aber nichts davon hat mich wirklich begeistert und auch Lola Rent schon, habe ich nicht verstanden, warum der so viel Begeisterung auslöst. Mich hat es auch immer gestört, wenn Tom Tykwer, und da ist er ja natürlich nicht der Einzige, also darf man jetzt nicht nur ihm den Vorwurf machen, aber wenn Leute von der Berlinale so gehätschelt oder von irgendeinem Festival so hochgezogen und immer gepflegt werden, das sollte einfach nicht so sein. Gerade wenn sie so etabliert sind, dann sollte das Festival eher eine Bühne für frische Talente sein und diejenigen, die wirklich dieses Start-up des Festivals brauchen, aber nicht für die, die sowieso schon groß sind. Das ärgert mich immer.
Ja, wobei man ja schon festhalten kann, der Film läuft in Special, ne? Also der ist jetzt nicht im Wettbewerb, also das kann man der Berlinale dann schon zugute halten und ich glaube, das ist dann einfach so eine Klüngelei, ne? In der Filmlandschaft, man muss dem dann irgendeine Bühne geben, weil es ist Tom Tykwer und ja, was macht man dann?
Was hat Tom Tykwer so wirklich gemacht in Deutschland, wenn man ehrlich ist?
Das frage ich mich auch ein bisschen, ja.
So was ist mit, keine Ahnung, so jemand wie, ach, mir fällt jetzt niemand, bei Wim Wenders verstehe ich das irgendwie, aber...
Werner Herzog, das ist ein guter deutscher Regisseur, aber der
Edgar
fühlt sich schon mit Ami an.
Ja, naja, aber Lida, sag doch mal, wie waren deine ersten Eindrücke? Du hast doch schon eine Kritik geschrieben zum Film.
Genau, ne? Und den Satz, den ich da abschließend geschrieben habe, den könnte ich jetzt eigentlich auch zum Fazit des Films sagen, nämlich, dass es mehr da einem bringt, 2 Stunden lang in so eine Lampe zu gucken, als diesen Film. Ich war halt auf ganzer Linie enttäuscht. Die schauspielerische Leistung ist noch das Beste, aber selbst die Berlin-Locations funktionieren nicht, weil man eben von Mitte auf einmal in Neukölln ist und dann wieder in Friedrichshain. Es wirkt alles sehr klischeehaft, so wie man Berlin sich vorstellt. So sieht es auch aus im Film. Also man kann überhaupt nichts Neues entdecken. Und die Handlung ist geradezu, also dieser Film versucht super politisch zu sein. Er will avantgardistisch sein, er will feministisch sein, er will die Flüchtlingskrise auf dem Plan haben. Und auf allem scheitert er und ist deswegen einfach nur spießbürgerlich, unglaublich Bourgeois in jeder Ebene. Also es ist geradezu peinlich. Dann haben wir hier so Farah als Klischee, so des Magical Underclass and Magical Foreigner, dessen eigene Aufgabe es eigentlich nur ist, irgendwie die Probleme der weißen Charaktere zu promoten, dramaturgisch. Und auch wenn dann noch am Ende so ein bisschen dran geschliffen wird und sie dann doch noch ein bisschen ein eigenes Motiv kriegt, ist das einfach zu wenig, zu spät, zu unglaubwürdig, um noch zu funktionieren.
Ja,
Ja, ich glaube, wir müssen, also diese Foreigner-Perspektive, das hatte ich eigentlich schon akzeptiert, als ich die Inhaltsangabe mit Mysterious Syrian Woman gelesen habe. Mhm. Ich war da natürlich trotzdem so ein bisschen offen, aber der Film hat jetzt nicht viel aus dieser Figur hinausgeholt. Also sie ist immer die Person, mit der alle darüber reden, mit der erstmal alle reden können und wo sich die total offen ist und die ein total sicheres Weltverständnis hat und ach, ihr habt ja alle keine Ahnung, wo ich herkomme, aber trotzdem. Nun ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir sagen, was das für ein Film vom Scope ist. Also es ist ein Film, der gleichzeitig auch so eine Art Musical sein will. Also es gibt ganz, ganz viele Momente, wo die Figuren in expressive Waldorfschul-eske Tanztänze ausbrechen. Das hat irgendwie, man könnte sagen, es hat fast so einen charmanten Größenwahn, in Anführungszeichen. Wenn es aber nicht, wie du sagst, schon so spießbürgerlich, so didaktisch wäre. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, er will mir jetzt hier die Welt retten. So, er muss jetzt hier unbedingt jedes Problem, das Deutschland gerade hat, muss irgendwie an die Wand dran geklatscht werden und muss noch verarbeitet werden.
Ja, und dann verarbeitet in einem Bild.
Welches?
Nee, also es gibt immer nur ein Bild dazu und dann ist das abgehakt.
Ja, also man hat das Gefühl, der Film präsentiert sich wie so ein Hoch-Drei-Gänge-Menü, aber eigentlich kriegt man nur so einen schleimigen Mad-Igel draufgeklatscht, aus dem man sich dann irgendwas zusammenbauen muss und keine Ahnung, ist ein so Do-it-yourself-Style und da diese Aufgabe oder diese Arbeit will ich mir ehrlich gesagt mit diesem Film nicht machen.
Ja, in gewisser Hinsicht der doppelte deutsche Megalopolis, oder? Also ja. Zum einen einfach in Deutschland angesiedelt, aber zum anderen auch dieser moralische Impetus dahinter irgendwie. Also das zumindest zu versuchen, so eine Art von Schuld, die immer noch so ein bisschen mitschwingt. Ne? Wie kann man sich selbst beobachten und wie kann man an sich selbst arbeiten? Aber Leute, ich muss auch einfach mal fragen, Queens Bohemian Rhapsody, ist das ein guter Song? Also,
ja, es ist ein guter Song, aber den deswegen da reinzustopfen und dennoch mit so einer ungelenken Animationssequenz, das hat einfach nicht geklappt. Und dann auch der Versuch, diese Familie so ein bisschen Patchwork-mäßig um etwa so schwarze Menschen zu erweitern, der wirkte extrem unglaubwürdig, extrem aufgesetzt. Die hatten eigentlich gar keine Funktion in der Dramaturgie. Also da war so viel Bemühtes bei und so viel Halbherziges.
Ja, doch, das hat eine Aufgabe, damit uns dann schön später gesagt wird, wortwörtlich, warum wir in Nairobi oder was weiß ich, niemals ein Verständnis zu diesen Menschen haben können und warum unsere Perspektive ganz, ganz an denen von den anderen vorbeigeht.
Aber natürlich versucht der Tikva trotzdem, das dann genau zu umgehen, indem er das darstellt. Du hast ja immer wieder dieses Absurde dieses Films, wo er sich immer wieder selbst ad absurdum führt. Es ist ein Film, der immer wieder sagt, wir haben keine Ahnung von nix, aber dabei immer so tut, als ob er die Ahnung hätte.
Es ist ganz gut, Patrick, du hast das im Vorgespräch ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist so wie, keine Ahnung, es gibt diese eine Szene, wo die Tochter zu der Pfarrer sagt, ich glaube, ich habe eine Sexstörung, ich habe überhaupt keine Lust auf Sex und das stellt sich dann später auch nicht als richtig heraus aus irgendeinem Grund. Auf jeden Fall sagt sie dann, ja, aber wir müssen halt darüber reden. Aber sie reden dann ja gar nicht darüber, weißt du?
Genau, wir erfahren dann gar nichts darüber.
Aber die Szene hat mich auch richtig so zur Weißglut gebracht, denn weil, Leute, what the fuck, gerade ist Asexuality nicht mehr als sexuelle Störung definiert. Boom, kommt Taika und sagt, oh, ich glaube, es ist eine sexuelle Störung. Nein, ist es nicht. Also hör auf, dieses Narrativ zu verbreiten. Das ist echt toxisch.
Naja, wobei, also das ist ja die Figur,
sagt
ja
die Tochter.
Ja, aber das ist, es ist ja implizit da und dann dieser Gedanke, dass es irgendwie nicht normal ist, keinen Bock auf Sex zu haben und dass es dann doch geheilt wird. Es hat so einen definitiv diesen Tenor.
Es hat so diesen Beigeschmack im Sinn, du musst nur die richtige Person treffen.
Ja, also zumindest, weil es ja auch nicht aufgegriffen wird und nicht weiter bearbeitet wird. Wir haben jetzt aber noch gar nicht so viel über die Form gesprochen, also Lieder hat schon angemerkt, es gibt zum Beispiel so eine Zeichentrick-Episode, die und wir haben auch schon die Musical-Sachen angemerkt, die dann immer wieder aus so einer Traumsequenz kommen. Wir haben hier die ganze Zeit Regen, der sich durchsetzt. Also in der Stadt regnet es die ganze Zeit und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn man sagt, am Ende erfährt man auch, warum es die ganze Zeit regnet in diesem Film. Also es läuft alles auf etwas hinaus, könnte man sagen. Und ich konnte mich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass Tikva hier das Feuilleton so der letzten Jahre einfach so ein bisschen verfolgt hat und es gibt immer mal wieder so Stichworte, die man dann eben in so ein grobes Narrativ irgendwie wie so eine Masche versucht zu integrieren, aber dieses ganze Patchwork, es geht am Ende nicht auf. Also so zum Beispiel die Mutter, die, ich weiß nicht, ob sie in der Politik direkt ist oder für so eine NGO arbeitet. Also ich weiß nicht, ob sie in der ausführenden Politik sozusagen ist, aber hört dann zum Beispiel auf ihrem Flug nach Afrika oder zurück, weiß ich gerade nicht, hört sie Eckhart Tolle, ja. Und es gibt so bestimmte Figuren oder bestimmte auch Motive, die man halt einfach kennt, wenn man die letzten Jahre einfach immer mal wieder Zeitung gelesen hat. Also, und die Sache bei Filmen ist ja, man will ja eigentlich eine neue Vision und nicht, was da, dass wir die letzten Jahre alle schon selbst miterlebt haben, nochmal neu aufbereitet bekommen. Also ich will ja mit neuen Dingen konfrontiert werden und das gelingt dem Film überhaupt nicht. Also der hinkt einfach seiner Zeit um 10 bis 20 Jahre hinterher und lechzt da einfach nur die ganze Zeit. Also pfeift irgendwie vor sich hin.
Auf dem letzten Loch.
Ja, es war unangenehm. Ich weiß gar nicht, ja, noch zur Form, nur er ist halt wirklich, ich stelle mir das nur vor, weil ich die Filme nicht gesehen habe oder die Serien, aber diese Art Interkonnektivität, ne? Also es gibt da so unfassbar viele Matchcuts, die immer eingesetzt werden und oh, wie kommen wir von der einen Szenerie zur anderen, und es gibt immer so eine Radkappe, die von der Straße ins Haus reinrollt, obwohl sich das Haus natürlich in einem höheren Stockwerk befindet. Also er versucht immer so eine Verbindung zu ziehen und auch am Küchentisch ist die Tochter Frieda, sie hält eben diese Rede, die du vorhin schon angemerkt hast, Jakob, mit, oh, wir sind dran schuld, also wir müssen unser Leben ändern. Und dann, was passiert in der nächsten Szene? Das verarbeitet Lars Eidinger in einer seiner Medienkampagnen und so weiter. Also er ist schon besessen von dieser Idee, dass alles miteinander in Beziehung steht. Also die Figuren untereinander, die Schicksale des globalen Nordens und globalen Südens, das Private und das Politische und so weiter und so weiter.
Das ist halt leider ein totales Klischee von vor 20 Jahren. Das ist so wie Filme über den Rassismus in den USA vor 20 Jahren waren. Im Sinne von, wir alle missverstehen uns, aber wenn wir nur das große Ganze sehen würden, wie wir alle wirklich ineinander zu Beziehung stehen würden, dann würden wir uns besser verstehen. Dann wäre ein besserer Austausch möglich. Aber vielleicht sollten wir den Film auch bei Wort nehmen und sagen, vielleicht, ich mochte diesen Film wirklich gar nicht, aber vielleicht versuchen wir mal so irgendeinen Versuch einer Ehrenrettung. Vielleicht sind wir ja auch das Problem. Sind wir vielleicht zu zynisch für diese so unschuldige Weltanschauung, die ein Tückwa hier hat? Warum können wir uns nicht mehr davon verzaubern lassen?
Könnte ja, man aber auch fragen. Das war ja das Gleiche bei Francis Ford Coppola, ne?
Genau.
Das haben die Leute genauso angemerkt. Ja, ich weiß nicht, irgendwelche Worte zur Ehrenrettung, Lieder? Gibt es da irgendwas?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe ihm eine Frage in der Pressekonferenz gestellt und er hat ganz nett darauf, also relativ entgegenkommend darauf geantwortet. Und ich schätze es immer, wenn Regisseure oder Filmschaffende generell Fragen nicht als Angriff verstehen, sondern ernsthaft beantworten. Und das spricht immer wesentlich mehr für Souveränität und eine klare Vision, als wenn jemand alles nur gleich als Beleidigung versteht.
Wir können uns die Pressekonferenz natürlich ansehen, aber könntest du das kurz mit uns teilen, was du da gefragt hast?
Ja, er hatte am Anfang der Pressekonferenz wurde gesagt, dass es ihm ganz wichtig gewesen sei, die Stimme der jungen Generation da reinzubringen in diesen Film. Und wir haben ja auch hier schon, hast du es glaube ich gesagt, dass er sich diese Frage mit der Hausfrau gestellt hat und das dann der Tochter in den Mund legt. Und da habe ich ihn eben darauf angesprochen und gefragt, ob diese Stimme, die er der jungen Generation da gibt, nicht eigentlich seine Stimme ist, nämlich die eines alten weißen Mannes. Und denn auf jeden Fall ja im beengteren Sinne, wenn überhaupt die Stimme der jungen Generation nur die der oberen Mittelschicht, und das ist ja nicht repräsentativ für die junge Generation. Die junge Generation sind ja nicht die Nepo-Babys der oberen Mittelschicht, sondern mehr. Und das war diese Frage.
Und er hat nett darauf geantwortet.
Also das mit Nepo-Babys habe ich nicht gesagt, aber ich habe es etwas freundlicher formuliert, als ich es jetzt so sage. Aber er hat dann eben natürlich gesagt, ja, jede Perspektive ist irgendwo beschränkt, aber er versucht, sieht darin eben auch was Universelles in der Perspektive dieser Menschen, und davon hat er dann weiter gesprochen. Das könnt ihr euch in voller Länge dann eben auf der Berlinale-Website angucken.
Okay, soweit. Ja, was mich noch wirklich gestört hat, aber wir haben das schon erwähnt eigentlich, dass diese migrantische Perspektive eben wirklich nur etwas in der Familie triggern soll, aber es läuft dann darauf hinaus, dass wir etwas mehr über diese Person erfahren, aber eigentlich lernen wir nicht mehr über diese Person, sondern wir erfahren nur von einer Sache, die mal passiert ist, aber wir erfahren nichts über ihr Leben
aber
und
alles,
so weiter.
Aber alles, was wir erfahren, ist doch auch nur Trauma, ja, Baby.
Und Klischee, also genau das, was man denkt und was uns eigentlich gar nichts über sie als Mensch sagt.
Ja, also von uns, ich glaube, in alter Ebert-Manier 3 Daumen runter, oder?
Mhm.
Ja. Okay, soweit so gut. Mir bleibt vielleicht noch euch zu fragen, ist ja schon dieses Jahr eine Berlinale, wo es vielleicht weniger offensiv prominente Namen gibt, so in der ersten Reihe im Wettbewerb. Aber was sind denn so die Sachen, die uns noch bevorstehen, auf die ihr euch auf jeden Fall freut? Gibt es da was?
Ich freue mich auf jeden Fall auf Mickey 17, toller Regisseur. Pattinson überzeugt mich inzwischen trotz seiner Vampiranfänge auch als Schauspieler. Also auch wenn es mir jetzt egal ist, ihn da irgendwo am roten Teppich zu sehen, bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen Film und freue mich auch drauf.
Ja, da hat sich ja dann auch herausgestellt, das ist ja jetzt wirklich auch nur die Deutschland-Premiere, weil ich glaube, gestern oder so war jetzt schon die London-Premiere. Das heißt, es ging immer wieder so ein bisschen weiter runter mit der Exklusivität bei dem. Aber ja, also Mickey 17, da habe ich auch Bock drauf. Wie sieht es bei dir aus, Jakob?
Ich freue mich auf Reflections in a Dead Diamond. Das scheint mal so ein etwas formell anderer Film. Also ich habe die anderen Filme von den Regisseurpaar sehr, sehr genossen und freue mich, dass das eine schöne Giallo-Explosion wird. Und ich freue mich noch auf, ich bin so in der Phase, wo ich mich so ein bisschen für die Spätwerk von Regisseuren, die mich in meiner Jugend sehr fasziniert haben, sehr interessiere. Vielleicht war ich deswegen auch der Einzige, der mit The Shrouds von Cronenberg ein bisschen was anfangen konnte. Aber ich freue mich auf Leibniz von Edgar Reitz auch.
Ja, genau. Der inzwischen über 90-Jährige,
ja.
Ne?
Ja.
Genau. Ja, und bei mir steht auf jeden Fall noch der neue Hong ganz groß im Kurs.
Oh ja, bei mir auch, auf jeden Fall.
Also der neue Hong Sang-Soo.
Ist so mit dem auch so der im Wettbewerb, auf den ich mich am meisten freue.
Der ja auch jetzt relativ lang ist, also ich glaube fast 2 Stunden.
Oha.
Für ihn schon ziemlich lang.
Ja, das, also ich freue mich auch ein bisschen auf den Edgar Reitz. Ansonsten habe ich halt viele, auf die ich mich freuen würde, wie If I Had Legs, I'd Kick You Shun in Sundance gesehen. Mhm. Also ich weiß, dass das ein guter Film ist und das darf ich ja auch sagen, weil er da schon lief.
Ja.
Aber ich freue mich jetzt nicht mehr in dem Sinne darauf, weil ich ihn ja bereits gesehen habe.
Klar, aber du wirst ihn dir nicht nochmal ansehen, oder?
Nee, da gucke ich dann hier lieber was anderes, was ich noch nicht kenne.
Okay, ja und soweit so gut für diese Episode. Ich glaube, in der nächsten vielleicht schaffen wir es noch, so ein paar Eindrücke auch vom Festival selbst, so vor Ort, vom Alltag und so weiter einzubringen. Aber bis dahin, ich glaube, in der nächsten Episode müssen wir sehen, wie wir wirklich Lust darauf haben. Aber wir haben gerade diesen Vicky Krieps-Film gesehen, Hot Milk unter anderem. Und natürlich heute Abend kommt
Dreams,
einer von mehreren Dreams, die hier rum...
Stimmt, Dreams ist eigentlich so ein großes Ding, allein was die Titel angeht. Man kann sehr leicht durcheinander kommen dieses Jahr. Ja, und bis dahin bleibt uns gewogen und danke Jakob, danke Lida, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.